Guten Morgen, ich darf alle recht herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, heute weiter mit unserer aktuellen Predigtreihe fortzuführen. Wir wollen uns das nächste Schlüsselereignis in Davids Leben anschauen. Ja, wir haben schon beim letzten Mal Davids Leben betrachtet und haben gesehen, dass immer noch Gott damals wie heute Menschen beruft. Und wir haben auch gesehen, dass es dabei Gott nicht aufs Äußerliche kommt, wie es vielleicht damals und heute auch in der Gesellschaft ist, sondern Gott kommt es auf die richtige Herzenshaltung an. Und heute möchten wir uns mit eines der bekanntesten Siege im ersten Teil der Bibel beschäftigen. Jens hat es schon in seiner Moderation angedeutet, es geht um David gegen Goliath, der kleine Mann gegen den großen Riesen. Und ich möchte zu Anfang gleich eine Frage in den Raum stellen, die uns beschäftigen soll. Gibt es Riesen? Gibt es, oder besser gesagt, Herausforderungen, scheinbar unbewältigbare Aufgaben in deinem Leben, wo du gerade oder in der Vergangenheit dran genagt hast? Möchte ich dich einladen, zusammen mit David mitzuerleben, was vor 2500 Jahren dort in Israel passiert ist. Vielleicht kennt ihr die Vorgeschichte, das war ja diese chaotische Zeit der Richter und das Volk sehnte sich nach einem König. Ja, und ja, weil die anderen auch einen König hatten. Aber das war auch im Gottes Sinne. Ja, Gott wollte so eine geordnete Staatsform, Regierung einleiten, aber das Volk war ungeduldig. Die wollten unbedingt sofort einen König haben und was machen sie? Sie schauen aufs Äußerliche und wählen sich den attraktiven Saul. Aber das war nicht Gottes Plan. Und du fragst dich, warum hat Gott das zugelassen? Da habe ich eine erschreckende Stelle in Hosea 13, Vers 10 entdeckt, warum Gott das zugelassen hat, dass David König wurde. Ja, das Volk Israel wollte einen Mann, der einen Kopf größer war. Und dann kommt eben die Antwort. Mindestens 2,80 Meter groß, breit gebaut. Im Englischen lesen wir ein Champion. 2017 war die Durchschnittsgröße der amerikanischen Basketballspieler ungefähr bei 2 Meter. Ungefähr 25 Spieler waren über 2,20 Meter groß. Und der größte Mensch, der heutzutage dokumentiert wurde, beträgt oder ist die Größe bei 2,72 Meter. Die Bibel gibt uns genaue und realistische Angaben. Und Goliath symbolisiert oder in Goliath gipfelt sich der jahrelange Streit zwischen den beiden Völkern, die zwischen den Philistern und dem Volk Israel herrschte. Der jahrelange Streit, der sogar zwischen den Göttern herrschte. Das liest man ganz eindrucksvoll in den Kapiteln davor, gerade das Thema Bundeslade. Genau, und ich möchte einmal den Text vorlesen. Der Text befindet sich in 1. Samuel Kapitel 17. Wer eine Bibel hat, darf gerne aufschlagen. Ich werde natürlich nicht den ganzen Text lesen, weil das eben zu viel wird, aber Ausschnitte aus diesem Text. Die Geschichte findet ja in Israel statt, im Süden Israel, in so einer fruchtbaren Ebene, die heißt Shephelah. Und wir finden auf der einen Seite des Hügels das Volk Israel und auf der anderen Seite des Hügels finden wir die Feinde, die Philister. Und damals war das eben so, man hat eben versucht, Kriegsleute zu schonen und da gab es eben diese Möglichkeit vom 1-gegen-1-Kampf, ja, um den Krieg eben entscheiden zu lassen, dass eben nur zwei kämpfen und das über den Ausgang des Krieges entscheidet. Und dann wird uns Goliath in allen Details beschrieben, was er für Rüstung anhat, wie groß er ist, eben 6 Ellen und eine Spanne. 2,80 Meter wäre jetzt ungefähr, wenn man von einer kleinen Elle ausgeht. Und Goliath lästert. Das Ganze, wir würden das so, im Englischen nennt man das eben im Sport Trash-Talk. In Deutschland ist das vielleicht nicht so bekannt, vielleicht die Funktionäre vom Fußballverein, die dissen sich so gegenseitig, aber in Amerika, wenn man so einen Boxkampf sich anschaut, kurz bevor dem Boxkampf gibt es ja die Interviews und das ist wirklich fast witzig, wie die zwei Kämpfer sich gegenseitig Wörter und Sachen an den Kopf werfen. Und vom Niveau her ist das genau dasselbe Niveau, das war auch vor 2.500 Jahren Goliath diesen Gott lästert. Zeitgleich, hunderte Kilometer nördlich von diesem Ort in Bethlehem, sendet Isai seinen Sohn David zu seinen anderen Kindern mit Lebensmitteln, um sie zu versorgen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und David geht dorthin, bekommt das eben mit, diese Lästerung Goliaths und dass der König und auch die Leute entmutigt sind. Und dann heißt es in Vers 26, da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach, was es mit dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet. Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Ja, und sein Bruder bekommt es mit, der ist überhaupt gar nicht erfreut darüber, der bezeichnet ihn als Gaffer, als Schaulustigen. Und irgendwie gerät dieser Mut Davids auch zum König. Und dann heißt es in Vers 32, und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Dann in Vers 34, David aber sprach, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam oder ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es aus seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich es ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Ja, David versucht dann noch diese Rüstung vom König anzuziehen, damit kommt er überhaupt nicht zurecht. Er bereitet sich eben auf seine Art vor, holt sich die Steine aus dem Bach. Und dann heißt es im Vers 43, und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. 45, David aber sprach zu den Philistern, du kommst zu mir mit Schwert und Speer, und ein Wurfspieß. Ich aber komme zu dir mit den Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tage den Vögeln unter den Himmeln und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Welt erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch das Schwert oder Spieß errettet. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, dass der Philister sich aufmachte, daherkam und David sich näherte. Da eilte David und lief der Schlachtler entgegen auf den Philister zu. Und jeder, der von euch mal in der Kinderstunde war, kennt die Geschichte, weiß, wie sie endet. Er schleudert den Stein, trifft ihn an der Schädeldecke. Der Riese fällt zu Boden. Er ist noch nicht ganz tot, dann heißt es im Vers 51, David aber hatte kein Schwert zur Hand. Und David lief und trat zu den Philistern und nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb den Kopf damit ab. Ja, und die Krieger danach waren so ermutigt und so voller Mut, dass sie die Philister bis an fast ihren Ursprungsort, also ganz am Norden, wo sie ursprünglich herkamen, vertrieben haben. Soweit Kapitel 17. Wir möchten uns heute 3 bzw. 4 Punkte anschauen mit der Fragestellung, was können wir lernen, wenn wir einmal in unserem Leben bildlich gesprochen vor so einem Riesen stehen. Ich habe 3 Punkte mitgebracht. Punkt 1, Vorbereitung ist die halbe Miete. Auf was bereitet dich Gott vor? Der zweite Punkt, den habe ich mal so provokativ oder plakativ, do or die genannt. Die beste Vorbereitung nützt dir nichts, wenn du nicht aufs Spielfeld gehst. Und im dritten Punkt, da wollen wir nochmal Revue passieren lassen, uns nochmal überlegen, warum das überhaupt Sinn macht. Und im letzten Bild oder im Abschluss will ich nochmal die Gedanken zusammenfassen und nochmal auf so ein Bild, ein schönes Bild hinweisen. Vorbereitung ist die halbe Miete. Wir Menschen, wir sehen meistens nur auf das Endprodukt. Weiß nicht, zum Beispiel eine gut ausgeführte oder gelungene Operation. Ich erinnere mich an der ehemalige Leiter der Augenklinik, hat über den wurde berichtet, wenn der an den operiert hatte, wenn da so ein großes Schiff an der Förde vorbeigefahren ist, dann hat der das in seinen Händen irgendwie gespürt, dass da gerade ein Schiff vorbeifährt. So feinfühlig war dieser Chirurg. Wir gucken meistens nur aufs Endprodukt. Vielleicht ein technisch gut ausgeführter Boxkampf, ein schönes Kunstwerk, das wir betrachten. Oder ein hochwertiger 8-Zylinder-Motor aus Affalterbach. Oder starke Marvel-Comic-Helden, die wir vielleicht in den Filmen sehen. Was wir aber nicht sehen, ist die Monate bis jahrelange harte Arbeit, die Vorbereitung, die dahinter steckt. Ja, für so einen halbstündigen Boxkampf müssen sich die Boxer ein hartes tägliches Training, das über ein Jahr geht, sich unterordnen. Oder bei diesem Schauspieler, die Schauspieler berichten, was für eine Qual das ist, jeden Tag kiloweise Hühnerbrust und Reis zu essen, um dann mehrere Stunden pro Tag zu trainieren. Wenn du Chirurg werden willst an einer renommierten Universitätsklinik, hast du jahrelang dein Studium abgeschlossen und dann darfst du erstmal wieder jahrelang zuschauen. Ich frage mich oder ich frage euch, wo findet deine Vorbereitung statt? Ist es ein neuer Fitnessvertrag? Ist es eine Kurzbibelschule? Ist das der Hauskreis, ein Missionseinsatz? Und da hat mir Gott einen Schwachpunkt in meinem Leben aufgezeigt. Versteht nicht mich falsch, das hat alles seine Berechtigung. Aber womit verbringst du circa 80% deines Tages? Wenn du gesund bist, was machst du von morgens bis abends? Lebst du von Prüfungszeit zu Prüfungszeit, von Hausarbeit zur Masterarbeit, von Ferien zum nächsten Erholungsurlaub, vom netten Besuch deiner Enkelkinder bis zum nächsten Familientreffen? Wisst ihr, die Berufung von David, die war fix bildlich oder symbolisch dargestellt. Saul wird ja gekrönt mit diesem zerbrechlichen Krug, so ein Sinnbild auf sein zerbrechliches Königreich. David wird gekrönt mit diesem Ölhorn, das haben wir letztes Mal gesehen, der eben nicht zerbrechen kann, ein Symbol für die Beständigkeit seines Königreichs. Aber mit eins hat sich David völlig abgefunden. Das lesen wir in Vers 34. Dein Knecht weidete, wenn man im Urtext nachschaut, kann man das auch so übersetzen, dass das sich auch auf jetzt bezieht. Dein Knecht weidet die Schafe für seinen Vater. In dieser Aussage und der Beschreibung danach steckt so viel drin. Er sagt nicht, hey Saul, erkennst du mich nicht? Ich habe doch letztes Kapitel bei dir ein Praktikum gemacht. Oder er sagt nicht, ich bin einer der Verwandten von deinen Soldaten. Für seine Berufung war die Zeit noch nicht gekommen. Er hat gute Ansätze als charismatischer Motivator, auch in dieser Begebenheit. Aber was machte aktuell David 80% seines Tagesablaufs? Es war nicht seine Berufung, sondern es war sein Beruf. Er arbeitete gewissenhaft. David war Hirte, nicht der Sohn eines glorreichen Königs, kein Soldat von einer Eliteeinheit, ein einfacher Hirte. Wir lesen das zwar nicht direkt im Text, aber wir erahnen, was für eine Einstellung er zu seinem Job hatte. Das ist dieselbe Einstellung, die wir auch im Neuen Testament lesen, in Kolosser 3, Vers 17. Tut alle Dinge zur Ehre Gottes. Und ich glaube nicht, dass David während seiner Hauptarbeitszeit sich irgendwie literarisch ausgefaltet hat und sich seinen Gedichten oder seiner Poesie gewidmet hat. Er musste ja aufpassen wie ein Fuchs. Damals über Afrika, über Ägypten sind eben die wilden Tiere auch, haben sich in der Vegetation Israels niedergelassen. Es gab Löwen, es gab wilde Bären. Heutzutage gibt es keine wilden Tiere mehr dort. Was es noch gibt, sind Schakale, die leben tatsächlich noch wild in Israel in Rudeln, aber Löwen und Bären, die gibt es nicht mehr. David musste aufpassen, musste wachsam sein in seinem Job. So erwartet auch Gott nicht von uns, dass wir während unserer Arbeit uns vielleicht besonders geistlich fühlen müssen oder während der Hausarbeit oder während der Kindererziehung, dass wir uns heilig fühlen müssen. Aber Gott will, dass wir unseren Platz, da wo er uns hingestellt hat, erstmal akzeptieren. Gott ist nicht auf unser Können oder auf unsere Stärken angewiesen, als guter Hirte oder, weiß nicht, guter Arzt, guter Polizist, gute Hausfrau oder gute Mutter. Aber zweitens möchte er, dass wir ihm bereit sind, ihm zur Verfügung zu stehen. Egal in welcher Lebensphase, egal in welcher Arbeitssituation oder Platz wir uns gerade befinden. Gott sagt selber, im Psalm 78 lesen wir, er hat ihn aus dem Stand des Hirten herausgenommen. Im Umkehrschluss hat auch Gott ihn ihm in den Stand des Hirtens eingesetzt. Gott stellt uns hin. Und vielleicht bist du auch manchmal übermotiviert und suchst dir neue Herausforderungen, neue Aufgabenbereiche, Lebensziele, berufliche Veränderungen. Aber vielleicht will Gott nur, dass wir bereit sind und dass er uns eine neue Herausforderung schenkt. Wisst ihr, das klingt so mega einfach, aber im Alltagsstress geht das so schnell unter. Manchmal denke ich mir, so eine Vorbereitung auf so einen Profi-Boxkampf ist vielleicht einfacher als Christsein im Alltag oder im Arbeitsleben. Und bevor wir aber die großen Riesen in unserem Leben begegnen oder fähig sind, die zu bewältigen, müssen wir es lernen, in den kleinen Dingen im Alltag auf Gott zu harren. Da, wo dich eben Gott hingestellt hat. David wurde zwar von wilden Tieren angegriffen, ich weiß nicht, manch einer von euch hat vielleicht einen gefährlichen Job, ich denke gerade an Polizisten, aber es gibt auch andere Herausforderungen, die vielleicht nicht so spektakulär klingen. Und vielleicht fühlst du dich gerade wie in so einem Hamsterrad, in einer Lebensphase, wo du keinen Sinn dahinter siehst. Denk nicht, dass es eine Verschwendung ist. David dachte das auch nicht. Und vielleicht plant Gott mit dir noch in diesem Leben die nächste Herausforderung für dich vorzubereiten. Die Griechen hatten damals so eine einzigartige Sportdisziplin. Der Sieger war nicht der Läufer, der als erstes durch das Ziel ging, sondern der Sieger war der, welcher noch die lodernde Fackel in der Hand trug. Jemand anders hat mal gesagt, Christsein ist ein Marathon und kein 100-Meter-Lauf. Ausharren in der Vorbereitungsphase kann dazugehören. Und wenn wir Erfolgserlebnisse verbuchen, die wir im Alltag, dann ist es auch wichtig, dass wir zu demselben Schluss kommen wie David in Vers 37. Nicht ich, sondern Gott war es. Nicht unser Können, sondern Gottes Ehre. Vorbereitung, auch wenn es manchmal monoton, unspektakulär oder ausdauernd ist, ist die halbe Miete. Ich möchte zu dem zweiten Punkt kommen. Am Anfang habe ich ja die Basketballspieler erwähnt. Ja, Goliath kam ja aus dem Stamm Gad. Bibelkenner erinnern sich vielleicht an die Geschichte der Kundschafter in 4. Mose 13. Da haben sie auch diese Riesen gesehen und das Volk Israel sagt, hey, im Vergleich zu diesen Riesen, da sehen wir aus wie so kleine Grashüpfer. Ich glaube, wenn ich, weiß nicht, nach Amerika gehen würde, auf das Basketballfeld, ich würde mich genauso fühlen. Und ich habe euch folgenden Spruch mitgebracht, der aus dieser Welt stammt. Du or die, was heißt das? Ich weiß nicht, wie fit ihr im Basketball seid. Ich erkläre euch kurz die Sportart. Also Basketball ist eine Sportart, wo es um Zeit geht. Es läuft immer eine Zeit ab. Ganz genau, auf die Zehntelsekunde läuft die Zeit ab. Und du musst versuchen, Punkte zu machen. Du wirfst auf den Korb. Und es kann sein, dass es das Ende des Spieles ist und es steht gerade unentschieden oder du liegst gerade einen Punkt hinterher und du willst mit deinem Team gerade den letzten Punkt machen, sodass das andere Team nicht mehr gewinnen kann. So kann es aber sein, sagen wir mal, es steht gerade unentschieden und der Ball geht durch die Runde, die Zeit läuft ab, ja, wirklich auf die Zehntelsekunde und auf der Uhr steht eine Sekunde und auf einmal hast du den Ball. Ja, und du bist vielleicht jetzt nicht der beste Spieler, bist gerade Ersatzspieler, das ist tatsächlich bei diesen Finals passiert. Was machst du? Du kannst sagen, ja, hey, ich bin auch so ein guter Spieler, zack, eine Sekunde vorbei, dein Team stirbt. Also bildlich. Oder du kannst sagen, du hast den Ball in der Hand, hier, Jens, der spielt doch viel besser, ich passe den Ball zu Jens, zack, eine Sekunde vorbei, dein Team stirbt. Also bei so einem Basketballspiel geht es nicht nur um Ehre und Ruhm, sondern auch um viel Geld. Letztendlich hast du nur eine Möglichkeit. Egal wie stark der Gegner ist, und wenn du den Ball hast in der letzten Sekunde, dann werden alle auf dich zulaufen. Egal wie stark der Gegner ist, egal wie schwach deine Wurfquote ist, egal ob der jetzt reingeht oder nicht, du musst werfen. Du musst den Mut haben, du musst werfen. Do or die. Als David zum Heer kam, zu diesem Kriegesheer kam, das Spielfeld betritt, hatte er keine Ahnung, was in den nächsten Stunden passiert, dass er den Ball zugespielt bekommt. Aber er war bereit. Er war bereit, die Herausforderung anzunehmen. Warum? In unserem Text hat David nicht mal eine Sekunde die Größe, die Übermacht und die Stärke Goliaths erwähnt. So ähnlich wie Jens in der Einleitung den Satz sagte. David stellt sich nicht in Relation zu Goliath, sondern stellt Goliath in Relation zu Gott. Ja, er macht es schon fast spötterhaft. David stellt sich nicht in Relation zu Goliath, sondern stellt Goliath in Relation zu Gott. Wie ist es mit unseren Anliegen? Denken wir, dass wir selber so klein sind und unser Anliegen so groß? Oder vergleichen wir es mit Gott? Wie groß ist unser Gott und wie klein wird dadurch unser Anliegen? Und das ist, was David in seiner Vorbereitungsphase gelernt hat. Umso mehr du Ehrfurcht vor Gott lernst, sei es auch in den kleinsten Dingen in deinem Alltag, umso geringer wird die Furcht vor Riesen. Ja, vielleicht hattest du schon mal bildlich diesen Ball in der Hand gehalten und hast dich nicht getraut zu werfen. Vielleicht hat uns Gott Riesen gegeben, aber wir trauen uns nicht, auf den Trainer zu hören. Auch David zeigt in seinem späteren Leben Momente, wo er sich nicht traut, auf Gott zu hören oder auf Gott zu vertrauen. Aber hier handelt David aus dem Glauben heraus. Hätte David nicht den Mut zu handeln, wäre Israel noch vielleicht heute noch unter den Philistern. Vielleicht ist es einfacher, Gottes Dinge einfach auszuführen, als die Verantwortung zu tragen, wenn man sie nicht tut. Auch das sehen wir in dem späteren Leben von David. Aber was ist denn so eine Voraussetzung, aus dem Glauben zu leben? Ja, was hatte David in der Tasche? 5 Steine, beziehungsweise 1 Stein. Im späteren Leben, in seinem Psalm, taucht das Motiv auch immer wieder auf. Der Herr ist mein Fels. Der Eckstein. Ein Symbol für den Messias. In Zeiten des Alten Testaments war es tatsächlich so, dass der Geist Gottes, haben wir letztes Mal auch gehört, auf die Menschen kam, kurzzeitig, bei Simson können wir das zum Beispiel sehen. Im Zeitalter der Gemeinde haben wir den Heiligen Geist dauerhaft in uns, der uns Mut, der uns Trost zuspricht, gerade in solchen Situationen. Und ich möchte lesen aus Johannes 14, Vers 24. Hör mal genau hin, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren, und jetzt kommt's, und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Du kannst dich nur an etwas erinnern, wenn du davor schon mal was gehört oder gelesen hast. Ja, wenn ich jetzt, weiß nicht, Luis bitten würde, halt mal einen Vortrag über Quantenphysik. Ja, wenn er noch nie was gehört hat oder gelesen hat, dann kann er das eben nicht machen. Er erinnert sich nicht daran. Vielleicht Luis kriegt das vielleicht noch hin. Genau, wir können uns nur das erinnern, mit das, womit wir uns beschäftigt haben. Warum ist das so strategisch wichtig? Was brauchte nochmal David, um Goliath 1000%ig umzubringen? Er hatte diesen Stein, der knallte ja auf seinen Kopf, genau aufs Frontalhirn. Ist ganz interessant, man denkt ja immer, wenn man aufs Gehirn draufdrückt, dass es eben schmerzhaft ist, wenn das Gehirn anschwillt, dann muss man die Schädeldecke abnehmen und näht das wieder zu. Und ich hatte dann mal einen Patienten, da habe ich das mal so, das ist echt gruselig, wenn man das so anfasst ohne Schädeldecke, aber das tut nicht weh, wenn man aufs Gehirn draufdrückt. Aber um jemanden komplett das Leben auszulöschen, da muss die Verbindung zum Atemzentrum, die Nervenbahn zum Herzen, die müssen gekappt werden, also unterbrochen werden. Was brauchte David dazu? Das Schwert. Vielleicht wisst ihr, worauf ich hinaus will. Epheser 6, unter anderem geht es um die geistlichen Kämpfe und da heißt es, nehmt das Schwert des Geistes, das da ist, Gottes Wort. Wir können keine Riesen bezwingen, wenn wir die Eigenschaften Gottes nicht kennen, wenn wir uns nicht mit dem Wort Gottes beschäftigen. Warum wird es immer wieder in der Bibel erwähnt, immer wieder gepredigt? Weil wir Menschen gefühlsmäßig viel zu wenig Zeit mit dem Wort Gottes, auch ich selber, viel zu wenig Zeit mit dem Wort Gottes verbringen. Es gibt so eine bekannte Geschichte von John Piper, das ist ein Evangelist, ein bekannter Evangelist aus Amerika und er erzählt von seiner Anfangszeit, viele Predigten geschrieben und dann wurde er irgendwie angerufen, hey, da liegt eine Frau im Sterben, kannst du schnell kommen? Er lässt alles stehen und liegen, fährt dann ins Krankenhaus, genau, naja, kannst du ihr ein paar ermutigende Worte sagen? Und er fängt an zu stammeln und zitiert eben Johannes 3, Vers 16, weil das der einzige Vers ist, den er noch aus der Kinderstunde auswendig kannte. Und geht dann beschämt wieder zurück. Ich glaube, ich konnte mich richtig identifizieren mit ihm. Ich weiß nicht, wie viele Bibelverse du auswendig kennst, aber es lohnt sich in unserem Leben, intensiv Zeit mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Also nochmal die zwei Gedanken. Hast du akzeptiert, dass du vielleicht in einer Vorbereitungsphase bist und Gott erleben möchtest? Zweitens, bist du bereit, die Herausforderung in deinen Alltag anzunehmen und bereit zu tun, was Gott von dir möchte? Ich möchte zum vorletzten Punkt kommen. Ich habe den mal Sela genannt. Ja, vielleicht kennst du das aus dem Psalm, das ist so ein Notenzeichen, wo dann anzeigt, dass da der Psalmist oder das Tempelorchester eine Pause macht und Zeit gibt, eben über dieses Gesungene oder das Gesprochene nachzudenken. Das ist ganz interessant. Ich habe es ja vorher so scherzhaft gesagt, dass David im letzten Kapitel am Königshof arbeitete. Er war ja Musiker. Und wie in der Einleitung erwähnt, Saul war ja ein gefallener König. Es kamen dunkle Mächte über ihn und es liest sich so mystisch, als ob Davids Musik kurzzeitig den bösen Geist vertrieb. Das klingt ja schon fast esoterisch. Aber ganz interessant, aus der Archäologie wissen wir, dass die Harfen, vielleicht auch wie in den Kinderstundenbibeln illustriert, aus vielleicht 6 bis 8 Saiten bestehen. Ja, wenn du dich nur ein bisschen mit Musik auskennst, dann weißt du, dass du mit 6 bis 8 Tönen, da kannst du keine großen Tonleiter, keine großen Sonaten, keine Rhadopsien oder vielfältigen Melodien rausholen. Das heißt, wenn du tatsächlich Harmonie aus diesem beschränkten Gerät herausholen möchtest, dann musst du eben singen. Ja, wie vorhin erwähnt, Epheser 6 bezieht sich ja auf diese unsichtbare Welt. Es waren die gesungenen geistlichen Worte, die Sauls Geist besänftigt haben. Das nur am Rande. Aber wir wollen uns jetzt mal überlegen, warum lässt Gott den Riesen Goliath in Israel zu? Warum lässt Gott anhand dieses Kapitels Riesen in meinem Leben zu? Den Schlüssel finden wir in Vers 46. Da heißt es, und die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Eine Botschaft, die zeitlos ist. Das ist auch der Sinn und Zweck, warum wir hier, warum Gemeinde unabhängig ist, warum wir hier nach Hasse gezogen sind, weil wir in der dunklen Welt repräsentieren wollen, dass die Welt einen Gott hat. Und das ist auch der Grund, warum wir Leute aussenden, haben wir ja heute Morgen gehört, in Missionseinsätzen, Sola, Strami. Und das hat Luis angedeutet. Wir möchten repräsentieren, dass es einen Gott gibt. Damals in der Bibel hatte das bei den heidnischen Völkern nur eine kurze Halbwertszeit. Die haben nicht so stark drauf gehört. Vielleicht wollte auch Gott Saul zeigen, dass er, ich weiß nicht, ob er an David geglaubt hat, dass er fähig ist, sowas zu tun. Aber am wichtigsten war es, dass das Volk Gottes erkennt, dass ihr Gott der einzig wahre Gott ist und dass sie Göttliches in ihrem Leben bewirken können. Und dass die Versammlung erkennt, dass Gott nicht auf weltlich, materielle oder auf unser beschränktes Denken angewiesen ist. Er ist der Gott der Herrscher, der Gott Zebaoth. Das ist das erste Mal, wo wir diese Eigenschaft Gottes in diesem Text finden. Und die Israeliten, die sind so ermutigt danach, dass sie die Philister fast zu ihrem Ursprungsort vertreiben. Und auch David. Er suchte aktiv nach Momenten in seinem Leben, sei es in seinem Beruf oder in den Berufen, wo er hatte, oder auch später in seiner Berufung, suchte er nach Momenten zu erkennen, dass Gott wirklich der wahre Gott ist. Und da frage ich uns, wie sieht es aus in deinem Leben? Wann hast du zuletzt Göttliches oder wann hat der Herr zuletzt Göttliches in dein Leben bewirkt? Ich wünsche uns solche Momente, wo wir wirklich auch geistliche Siege feiern dürfen. Vielleicht ist es schon einige Jahre her und wir haben verlernt oder vergessen, zu was alles Gott fähig ist. Dann zieh dich nicht zurück, so wie Saul, sondern geh vorwärts wie David. Lerne es wieder neu zu erkennen, wer Gott ist. Frage Gott danach, ich bin sicher, er kann es dir schenken. Ich möchte nun zum Abschluss kommen und enden mit einem Bild. Das habe ich aus einer Predigt von Charles Haddon Spurgeon, der 1. Samuel 17 folgendermaßen zusammenfasst. Hört mal genau hin. Der Vater sendet seinen Sohn aus Bethlehem zu seinen Kindern, um sie zu versorgen. Der Sohn gehorcht und wird von seinen eigenen Brüdern ausgelacht. Aber es ist der Sohn, der sich vor seinen Brüdern vor die Schlachtreihen des Volkes stellt und den Feind mit seinen eigenen Waffen zertrümmert. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Seit der ersten Prophetie in 1. Mose 3, über die vielen weiteren Andeutungen im ersten Teil der Bibel. Auch hier im ersten Buch Samuel finden wir das erste Mal den Begriff Messias. Geht es letztendlich um den einzig wahren Sieg? Von Bethlehem in Nazareth aufgewachsen. 30 Jahre ausharren, im Verborgenen Gott verherrlichen in seiner Ausbildung als einfacher Handwerker. Und auch bei seiner Berufung, beim Diensteintritt. 40 Tage ohne Essen in der Wüste, lernen, intensiv Zeit mit Gott zu verbringen. Und als er wiederkam, nahm er jede Herausforderung an und tat, was Gott wollte. Er war gehorsam bis zum Tod. Und dadurch konnte der größte Sieg der Menschheitsgeschichte errungen werden, wo wir dran teilhaben dürfen. Amen. Ich möchte nochmal zum Abschluss mit euch beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort, dass wir darin studieren dürfen, dass wir darin lesen dürfen. Du weißt, du kennst unsere Charaktereigenschaften. Wie oft sind wir ungeduldig und wollen so schnell wie möglich unser nächstes Highlight. Ich bitte dich, dass du uns Geduld schenkst, dass du uns Aushaltevermögen schenkst und dass wir nicht vergessen, auf dich zu schauen. Und ich bitte dich, dass du uns Momente schenkst, dass wir erkennen, dass du der Vater bist, dass du Gott bist, dass du wirkst in unserem Leben und dass wir das ausstrahlen dürfen. Und möchte dich ganz besonders um die Mitarbeiter bitten, die auf die Sommereinsätze gehen, dass du das in ihren Herzen legst, dass es einen Gott gibt, dass du der wahre Gott bist und dass die Welt diese Botschaft braucht. Amen.